Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, den 4. Dezember. Heute mit folgenden Themen.
Ein wichtiger Punkt hinter dem Gesetz ist, die Bevölkerung stärker zu kontrollieren.
Russland zieht die Schraube weiter an. Ein neues Gesetz will ein abgekoppeltes Internet für das Land, ein eigenes Internet, welches streng überwacht werden kann. Dann?
Wir wissen, dass Katzen sehr viele Kleintiere jagen. Und da ist eine riesige Informationsquelle, die eigentlich nicht genutzt wird. Und die wollten wir anzapfen, weil uns ging es in erster Linie um die Verbreitung der einheimischen Kleinsäugetiere, von der wir herzlich wenig wissen.
Im Projekt Zeig mir deine Maus, Katze, jagten Katzen in den Kantonen Solothurn und Bern im Dienste der Wissenschaft. Nun liegt der Schlussbericht des Projektes vor. Und?
Noise Punk Industrial Dada. Ich weiss nicht, der gemeinsame Nenner von der ganzen Musik. Das ist unfassbar.
Regisseur Marcel Derek Ramsay widmet dem Schweizer Noise-Künstler Joke Lanz alias Sutton Infant einen Dokumentarfilm. My Life is a Gunshot läuft nächste Woche in Bern und ist wie die Kunst des Porträtierten temporeich, assoziativ und unkonventionell. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Das Stade de Suisse heißt wieder Wankdorf-Stadion. Möglich machte die Namensänderung laut SRF News das internationale Biotechnologieunternehmen CSL Behring. Dieses habe einen Patronatsvertrag mit IBE abgeschlossen und sich dabei für den neuen alten Namen eingesetzt. Dieser gilt ab Beginn der kommenden Fußballsaison. Der Kanton Bern verlangt vom Bund ein sofortiges Verbot des Pestizides Chlorothalonil. In landwirtschaftlichen Gebieten konnten immer wieder Abbaustoffe des Pflanzenschutzmittels nachgewiesen werden, welche potenziell gesundheitsgefährdend sind. Im Kanton Bern seien davon insbesondere die Trinkwassererfassungen im Seeland und Oberaargau betroffen. Letzte Woche hat der Große Rat der bernischen Regierung eine Motion überwiesen, welche Maßnahmen für sauberes Trinkwasser verlangt. Im Zuge dessen wendet sich der Regierungsrat nun an den Bundesrat. In der Europäischen Union ist Chlorothalonil bereits verboten. Die ORS wird in Zukunft die sogenannten Rückkehrzentren für Asylsuchende im Kanton Bern betreiben dürfen. Dies schreibt das Amt für Migration und Personenstand in einer Medienmitteilung. Die Neustrukturierung des Asyl- und Flüchtlingsbereichs sieht vor, dass Personen mit rechtskräftigem Wegweisungsentscheid getrennt untergebracht werden. Das heißt, dass sie in anderen Zentren wohnen sollen als anerkannte Geflüchtete, vorläufig Aufgenommene und Asylsuchende. Zuständig für diese Neustrukturierung ist SVP-Regierungsrat Pierre Alaschneck. Die umstrittene Firma ORS stand immer wieder in der Kritik, unter anderem, weil sie die Kosten in den von ihr betriebenen Zentren massiv drückt, um so mehr Gewinn abschöpfen zu können. Dies führe laut einer aktuellen Medienmitteilung der JUSO zu, Zitat, miserablen Betreuungssituationen. Vor wenigen Minuten wurde der neue Direktor des Bernischen Historischen Museums bekannt gegeben. Es ist Thomas Pauli. Thomas Pauli ist studierter Archäologe, hat lange Zeit im Museum Aargau gearbeitet und war die letzten 6 Jahre im Kanton Aargau als Leiter Kultur tätig. Wichtig für sein zukünftiges Betätigungsfeld seien ihm vor allem 2 Dinge, sagt Thomas Pauli.
Für mich sind historische Museen dann relevant, wenn sie den Besuchern Zeitreisen ermöglichen, wenn sie eintauchen können, Geschichte erleben können. Das ist so die eine Facette, die historische Museen bieten müssen. Und die andere ist, dass sie auch aus der historischen Erfahrung, die solche Museen ja in ihren Sammlungen bergen, dass man daraus schöpfend aktuelle Themen reflektieren kann, zu Debatten anregen kann, wie das jetzt gerade aktuell mit der Homo Migrans-Ausstellung passiert im DHM.
Thomas Pauli wird am 1. Mai 2020 die Nachfolge von Jakob Messerli antreten und die Leitung des Bernischen Historischen Museums übernehmen. Ins Ausland. Wie die Internetplattform Tacheles berichtet, seien gestern Dienstag über 100 jüdische Gräber auf einem Friedhof im Elsass geschändet worden. Die TäterInnen sprayten Hakenkreuze auf Grabsteine und antisemitische Inschriften auf Mauern. Die Polizei sei im Einsatz, um die TäterInnen zu finden, so Tacheles. Die neuen Schmierereien reihten sich ein in eine Serie antisemitischer Vorfälle im Elsass. Bereits Anfang des Jahres hatten diese für Empörung gesorgt. Auf der ganzen Welt leben so viele Hilfsbedürftige wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Zu diesem Schluss kommt die UNO in einem heute veröffentlichten Bericht. Rund 168 Millionen Menschen seien auf humanitäre Hilfe angewiesen. Insbesondere Konflikte und die Folgen des Klimawandels würden die Leben der Menschen bedrohen. Die Lage werde sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch verschlimmern, so der zuständige Nothilfekoordinator. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag könnte sich die Sonne ab und zu durchsetzen bei Temperaturen um die 4 Grad. Am Freitag und Samstag gibt's dann einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen bei bis zu 6 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Was die Meinungsfreiheit betrifft, sieht es in Russland nicht gut aus. Seit Wladimir Putin regiert, sind vermehrt Gesetze verabschiedet worden, die es der Zivilbevölkerung schwer machen, sich politisch zu engagieren. Seit dem 1. November gilt nun neu ein Gesetz, welches ein abgekoppeltes Internet für Russland schaffen soll. Die Journalismusorganisation Reporter ohne Grenzen hat letzte Woche einen ausführlichen Bericht über die Presse- und Meinungsfreiheit in Russland veröffentlicht und beschreibt darin ein umfassendes System zur Massenüberwachung. Ulrike Gruska von Reporter ohne Grenzen hat für Radio Korax in Halle die Hintergründe des Gesetzes erklärt.
Zum einen will Russland unabhängiger vom Ausland werden in Bezug auf das Internet. Also der Internetverkehr soll nur noch über Knotenpunkte geleitet werden ins Ausland, die von der staatlichen Medienaufsicht kontrolliert werden. Dann gibt es Pläne, ein eigenes Domain Name System aufzubauen. Also das ist das Adressbuch des Internets, wo dann die vom Menschen eingetippte Adresse, zum Beispiel www.reporter-ohne-grenzen.de, in numerische IP-Adressen umgesetzt wird. Das funktioniert momentan über hunderte, tausende Server, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Und da möchte Russland Kopien anlegen oder auch einfach eine ganz eigene Version dieses Adressbuches haben, um unabhängig zu sein, so steht es immer im Gesetz, im Falle von Gefahren, von äußeren Gefahren. Die sind überhaupt nicht näher definiert. Manch ein Politiker sagt dann, falls die USA uns abschneiden, insgesamt vom weltweiten Internet. Aber viele Beobachter und so auch wir bei Reporter ohne Grenzen gehen davon aus, dass tatsächlich ein wichtiger Punkt hinter dem Gesetz ist, die Bevölkerung stärker zu kontrollieren. Denn, jetzt komme ich zu einem anderen wichtigen Punkt dieses Gesetzes, es verlangt von allen Internet-Service-Providern, dass sie neue Technik installieren bei sich. Und in dieser Technik sind Verfahren enthalten, die wirklich den Internetverkehr theoretisch sehr, sehr tief überwachen und tiefe Einblicke ermöglichen könnten. Die Sache ist aber, dass diese Technik bisher überhaupt noch nicht in ausreichendem Umfang vorhanden ist. Sie ist sehr, sehr teuer und deswegen stellen eigentlich alle Leute, sowohl die Provider als auch Beamte, sich so ein bisschen die Frage, wann kann das umgesetzt werden, wie kann das umgesetzt werden? Denn diese Technik, die installiert werden soll, soll auch vor allem einheimische Technik sein, also russische. Man möchte keine Geräte aus den USA kaufen und keine aus China aus Sicherheitsgründen. Ja, und da sind wir bei dem Punkt, faktisch gibt es einfach nicht genug dieser Geräte. Sie sind noch nicht getestet, sie sind noch nicht vom Geheimdienst lizenziert, was auch passieren muss, sodass jetzt erst einmal noch nicht viel passiert.
Diese Entwicklung der zunehmenden Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit hat laut dem Bericht im Jahr 2012 begonnen. Sie hängt mit den damaligen Demonstrationen gegen Putins Wiederwahl zusammen. Damals gingen zehntausende Menschen gegen Wahlfälschung und die dritte Amtszeit von Putin als Präsident auf die Straßen. Es war die größte Demonstration seit der Zeit der Sowjetunion. Die Proteste wurden über Facebook und seinem russischen Pendant Vkontakte organisiert. Kurz nachdem Putin erneut im Amt war, trat auch das erste Gesetz in Kraft, das die Internetfreiheit einschränkte. Das Gesetz definierte eine sogenannte schwarze Liste, die bestimmte Websites blockiert. Internetseiten konnten danach ohne Gerichtsbeschluss von der Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor einfach gesperrt werden.
Neben genau dieser offensichtlichen Motivation, mittels Gesetzesverschärfungen die Organisierung der Zivilgesellschaft im Internet zu verhindern, trägt zu der Entwicklung in Russland auch etwas anderes bei. In den letzten Jahren hat das Fernsehen in Russland an Einfluss verloren. Das dokumentierte eine Studie, die das unabhängige russische Meinungsforschungsinstitut Levada-Zentrum im August diesen Jahres veröffentlichte. Demnach war es so, dass vor 10 Jahren noch 94% der Russinnen und Russen ihre Informationen über in- und ausländische Politik hauptsächlich aus dem Fernsehen bezogen haben. Jetzt sind es laut der Studie nur noch 72%, wobei vor allem die Jüngeren ihre Infos dann aus dem Netz beziehen. Das Internet hat demnach an Bedeutung gewonnen und wird damit zunehmend auch zum Ziel der russischen Regierung, die Meinungs- und Internetfreiheit einzuschränken.
Im Jahr 2012 wurde ein Gesetz verabschiedet, das auf den Auftritt der russischen Punkband Pussy Riot in einer Kirche reagierte. Das Gesetz verbietet es seither, religiöse Werte zu beleidigen. Was das genau bedeutet, ist eigentlich nicht näher definiert. Verstöße werden mit bis zu 200.000 Rubel bestraft. 2 Jahre später kam mit dem Antiterrorpaket eine weitere Gesetzesverschärfung, die es der Regierung ermöglicht, bis zu 3 Jahre lang auf alle Daten der Nutzer von sozialen Medien zurückzugreifen. Gespräche, Fotos, alles, was da zu finden ist. Und in diesem Jahr wurden zudem noch Fake News, sogenannte Respektlosigkeiten, gegenüber dem Staat verboten. Alles, was Recht und Ordnung stört, was auch immer das ist, kann sofort gelöscht werden. Und seit einem Monat gilt nun das bereits erwähnte Internetgesetz, das ein eigenständiges Internet ermöglichen soll. Das soll hauptsächlich über russische Server laufen und vor Cyberangriffen aus dem Ausland schützen. Das bedeutet allerdings nicht, dass die russische Bevölkerung dies so einfach hinnehmen will. Darüber berichtet Ulrike Gruska von Reporter ohne Grenzen.
Im letzten Frühjahr 2018 sind schon Leute auf die Straße gegangen, zu Hunderten und Tausenden, als der Messenger Telegram verboten werden sollte oder es offiziell dieses Verbot in Kraft trat. Da erinnern sich vielleicht einige an diese Bilder, wo dann Demonstranten Papierflieger fliegen ließen, als Symbol für den Messenger und für die Freiheit im Internet. Man geht dafür auf die Straße. In diesem Sommer aber gab es auch ganz, ganz große Demonstrationen in Moskau und anderen Städten. Da ging es um regionale Wahlen, zu denen oppositionelle Kandidatinnen und Kandidaten nicht zugelassen wurden. Also es ist insgesamt eine große Unzufriedenheit da und ein hohes Potenzial, da auch zu protestieren. In Bezug auf das Internet ist ein wichtiger Faktor vielleicht auch noch, dass es inzwischen eine ganze Reihe von Leuten gibt in Russland, die über Netzwerke, vor allem wie YouTube zum Beispiel, inzwischen richtig viel Geld verdienen, also die dort als Influencer oder sogenannte YouTuber und YouTuberinnen große Followerzahlen haben und durch Werbung und Geschäfte oder auch Merchandising ihrer eigenen Marke sehr, sehr viel verdienen. Die würden natürlich durch eine strengere Kontrolle im Internet eventuell auch dann diese Verdienstmöglichkeiten verlieren und dann wieder mehr für ihre Rechte eintreten. Aber was da konkret passiert, da wissen wir natürlich auch nicht mehr als alle anderen Beobachter.
Ulrike Gruska von Reporter ohne Grenzen haben wir hier gehört. Die Journalismusorganisation hat letzte Woche einen ausführlichen Bericht über die Presse- und Meinungsfreiheit in Russland veröffentlicht. Dieser kann auf der Webseite von Reporter ohne Grenzen heruntergeladen werden. Gleich geht's hier weiter mit einem Bericht über Katzen, die im Dienste der Wissenschaft arbeiten. Erst hören wir aber Musik. Auch in dieser geht es um staatliche Überwachung, diesmal aber nicht in Russland, sondern in den USA. Hier ist Rock Paper Cynic mit Hello NSA.
You've got eyes for everyone, and everyone that meets. barely know that I exist. But soon enough you'll see you shake my nerves like sarin gas. You make my heart beat like a bomb. Surgeons, infatuations are torturing my calm. I'm searching for the words you want to hear. Whispering sweet treason inside your ear. Because I just want you to notice me, but don't know what to say. Except freedom fighter, anthrax powder, terrorists, and hello, hello, hello NSA. Al-Qaeda to your every wish and whim. I reckon that one day you'll bring me in. We will be happy forever after, and even faster than you can say, you can say, you can say. Nail bomb, nail bomb, carpet bomb, cluster bomb, blacklist, black bag, blackmail, black ops, condor, class war, classified evidence, half-life, steak knife, seduce the president. Cause I just want you to notice me, but don't know what to say. To throw me in Guantanamo, because I'll gladly choose to stay. And once you go blacklist, you never go back. This is it, there is no other way. And I'm your freedom fighter, anthrax powder, terrorist. And hello, you're burning the White House, bootleg browbeat terrorists. And hello, you're waterboarded, self-reported terrorists. And hello.
Rabe Info.
In der Schweiz gibt es 90 Säugetierarten. Zwei Drittel davon gelten als kleine Säuger. Dazu gehören Nager, Spitzmäuse, Maulwürfe, Fledermäuse oder auch Kleinraubtiere. Obwohl diese Arten einen Großteil unserer Fauna ausmachen und ein wichtiger Teil des Ökosystems sind, weiß man nur wenig über ihre Verbreitung. Feldstudien sind schwer machbar und wären mit großem personellem und finanziellem Aufwand verbunden. Doch halt, wieso soll man Menschen bemühen, wenn da draußen doch sowieso schon höchst kompetente MitarbeiterInnen im Einsatz sind? JägerInnen, welche nachts und tags durch die Wiesen und Felder streifen, die Hauskatzen der Schweiz. Jährlich werden geschätzte 10 Millionen Kleinsäuger von Hauskatzen erbeutet. Wieso also nicht den Jagdinstinkt der Katzen dazu nutzen, das Vorkommen von Kleinsäugern zu dokumentieren? Aus dieser Idee entstand das Projekt Zeig mir deine Maus, Katze. Gisela Feutz hat mit dem Leiter des Projekts, mit Thomas Briner, gesprochen.
Thomas Briner, Sie haben KatzenhalterInnen im Kanton Bern und Solothurn aufgefordert, ihren Tieren die Beute wegzunehmen und diese Beute bei Ihnen im Naturmuseum Solothurn vorbeizubringen. Warum?
Wir wissen, dass Katzen sehr viele Kleintiere jagen. Und da ist eine riesige Informationsquelle, die eigentlich nicht genutzt wird. Und die wollten wir anzapfen, weil uns ging es in erster Linie um die Verbreitung der einheimischen Kleinsäugetiere, von der wir herzlich wenig wissen.
Wie viele Katzen waren denn beteiligt und wie viele Beutetiere konnten Sie untersuchen?
Wir haben in unserem Projekt in diesem guten halben Jahr, dreiviertel Jahr, wo das gelaufen ist, über 700 Tiere untersucht. Also da wurden uns sehr viele Tiere abgegeben. Ist nicht ganz nachzuvollziehen, wie viele Tiere jetzt direkt von den Katzen kommen, wie viele sonst tot aufgefunden wurden. Aber wir wissen von rund 50 verschiedenen Katzen, die uns da Mäuse geliefert haben, und insgesamt haben über 200 Personen an dem Projekt teilgenommen. Also ein sehr breit abgestütztes Projekt, was uns natürlich extrem gefreut hat.
Welche Erkenntnis haben Sie denn ziehen können aus den Beutetieren, die da abgegeben wurden?
Es gibt verschiedene Erkenntnisse, die wir aus diesem Projekt gezogen haben. Zum einen ist die Artenvielfalt, die wir so mitbekommen haben, sehr hoch. Also das heißt, wir konnten Daten von fast 30 verschiedenen Tierarten, Kleinsäugerarten nachweisen, darunter auch eher seltene, wie eine Haselmaus oder wie eine Wasserspitzmaus, die man sonst eigentlich kaum zu Gesicht bekommt, haben wir Datenpunkte gekriegt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gesehen, welche Arten bei uns in und um die Siedlungen sehr häufig sind. Und da hat uns zum Beispiel doch eigentlich recht erstaunt, wie häufig die Hausspitzmaus bei uns vorhanden ist, weil Spitzmäuse sonst doch relativ selten sind und man kaum zu Gesicht bekommt. Und das ist jetzt so eine Art, die anscheinend in unseren Siedlungen gut zurechtkommt und häufig ist.
Die Erkenntnisse sollen einfließen in den Verbreitungsatlas der Säugetiere der Schweiz und Liechtensteins. Können Sie uns erklären, was dieser Atlas genau will?
Es gibt ein Buch, wo Karten abgebildet sind mit den Verbreitungen der einheimischen Säugetiere. Dieses Buch ist aber schon vergriffen und nicht mehr ganz aktuell und wir möchten eine Neuauflage von diesem Werk machen. Und die Idee ist, dass aufgezeigt wird, wo welche einheimischen Arten bei uns denn vorkommen, weil schlussendlich ist das Wissen über das Vorkommen und eventuell auch über Veränderung im Vorkommen über die Zeit eine wichtige Grundlage, wenn es darum geht, Tiere zu schützen oder zu fördern. Da muss man ja zuerst wissen, wo sie überhaupt vorkommen.
Eine Frage noch zu den Katzen, Herr Briner. Es ist ja moralisch fragwürdig, den Katzen ihre Beute wegzunehmen. Haben Sie diese denn entschädigt?
Das müssen Sie die Katzenhalter und Halterinnen fragen, ob sie dafür jetzt ein anderes Goodie gekriegt haben. Also ich denke, die Katzen ist ein Thema, überhaupt ihr Einfluss auf die Wildtiere. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema, das haben wir so jetzt nicht angesprochen, weil wir denken, natürlich haben Katzen einen Einfluss, aber wenn sie schon jagen, dann möchten wir wenigstens etwas davon haben. Und ich denke, Katzen bringen Tiere ja oft nach Hause, um ihre Trophäe zu zeigen, weil wenn sie sie fressen möchten, die Mäuse, dann machen sie das wahrscheinlich vor Ort. Also ist das irgendwo, denke ich, auch im Stolz der Katze zu zeigen, was sie da gefangen hat und ob jetzt das für die Katze tragisch ist, wenn das Herrchen oder das Frauchen ihnen das Tier wegnimmt, das kann ich nicht beantworten. Aber müsste man mal fragen, ob sie die Katzen entschädigt haben, wäre natürlich noch also ein schöner Punkt an dem Ganzen. Ich kann es Ihnen nicht sagen.
Aber Sie können mir sagen, was Sie mit den sterblichen Überresten der Beutetiere gemacht haben, feierlich bestattet.
Nein, das haben wir nicht. Wir haben große Kühltruhen bei uns im Museum, wo diese Tiere im Moment lagern. Es ist für uns als Biologen wichtig, dass wir Tiere auch wirklich genau untersuchen können, um etwas sagen zu können. Schon nur die Artbestimmung ist nicht ganz einfach. Dann gibt es auch spannende ökologische Fragestellungen über Größe, Gewicht, Geschlechterverhältnis, allenfalls sogar über Fortpflanzungsbiologie, Ernährungsbiologie, Parasiten. Da gibt es sehr viele Fragestellungen und wir haben jetzt hier mit diesen Tieren auch einen riesigen Fundus, um in weiteren Projekten auch davon noch einen Nutzen zu haben. Also unsere Idee ist, dass wir mit diesen Tieren, die uns da gebracht wurden, möglichst viel Informationen herauslesen können. Und zudem werden wir auch einzelne Tiere für das Museum präparieren lassen, die dann in Ausstellungen, in Weiterbildungsprogrammen und so weiter eingesetzt werden können und so eigentlich auch wieder dem Schutz der Tiere dienen, indem die Bevölkerung dann besser ausgebildet, besser sensibilisiert ist für die Anliegen dieser kleinen Nager- und Insektenfresser.
Das sagt Thomas Briner vom Naturmuseum Solothurn. Er ist einer der Leiter des Projektes Zeig mir deine Maus, Katze. Den Schlussbericht gibt's auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info. Kultur.
Joke Lanz ist nicht einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Dafür wird er in einschlägigen Kreisen umso mehr gefeiert. Der 54-jährige Kunstschaffende gilt als Galionsfigur der Schweizer Noise-Szene, als Pionier der experimentellen Musik irgendwo zwischen Noise- und Performance-Kunst. Regisseur Marcel Derek-Ramsay porträtiert Joe Klanz nun im Dokumentarfilm «My Life is a Gunshot». Nächsten Donnerstag, 12. Dezember, wird der Film im Kino Rex Bern gezeigt. Gisela Feutz hat sich «My Life is a Gunshot» angeschaut.
Persönlich ist Performance, obwohl ich meistens dann sage, ich bin ein Musiker. Es ist nicht anarchisch, das ist ja nicht.
Also das Genre von Sudden Infant auf Facebook ist Noise Punk Industrial Dada.
Noise Punk Industrial Dada? Ich weiss nicht den gemeinsamen Nenner von dieser ganzen Musik. Das ist unfassbar.
Die Kunst des Joe Klanz. Der Kopf des Projektes Sudden Infant lässt sich tatsächlich nicht leicht in eine Schublade stecken. 1965 in Basel geboren und heute in Berlin heimisch, gehört Klanz zu den Pionieren der elektronischen Independent-Szene. Er ist ein Grenzgänger zwischen improvisierter und experimenteller Musik, zwischen Noise- und Performance-Kunst.
What's that sound? It's coming from the walls. It's coming from the walls!
Klanz gehört zu den einflussreichsten Figuren, was die Noise-Landschaft anbelangt, und verfügt in einschlägigen Kreisen weltweit über eine treue Fangemeinde. In seinen Auftritten gebraucht Joe Klanz oft seinen eigenen Körper zur Klangerzeugung, dann wieder manipuliert er Plattenspieler und Vinylscheiben. Nun hat Regisseur Marcel Derek-Ramsay einen Film über Joe Klanz gedreht. «My Life is a Gunshot», «Mein Leben ist ein Pistolenschuss». Ramsays Film ist wie die Kunst des Joe Klanz, temporeich, stark rhythmisiert, assoziativ und unkonventionell. Darin zu Wort kommen zahlreiche Weggefährten des kunstschaffenden Lanz.
«Sudden Infant ist etwas, das auch kindlich bleibt und verspielt bleibt. Wenn wir bei ihm Beats hören, wenn wir rhythmische Elemente hören, die kommen nicht aus einem Drum oder aus irgendetwas, das eher Rhythmus macht, sondern wir hören, wie eine Tür geschlagen wird und dann plötzlich wird die gesampelt und plötzlich wird die im Loop kreisen.
Die Kamera begleitet Joe Klanz zu Auftritten in New York und Berlin, ist dabei, wenn Joe seine Mutter besucht und wenn sein eigener Sohn vor der Türe steht. «My Life is a Gunshot» ist nämlich viel mehr als einfach nur formal eigenwilliges Künstlerporträt. Ramsays Film ist auch ein Film über Väter und Söhne und zeigt, was passiert, wenn verwundete Söhne selber Väter werden. Denn ja, er ist verwundet, dieser Joe Klanz. Als er 13 Jahre alt war, erschoss sich sein Vater. Der Schuss hallt bis heute nach und taucht immer wieder in Joes Performances auf.
Ich komme immer wieder auf den Schuss, weil der Schuss hat, glaube ich, bei mir halt wirklich stark auch so eine extreme Ernsthaftigkeit entwickelt. Das ist nicht lustig, wenn sich dein eigener Vater verschießt, oder? Das ist nicht lustig. Da kann man keinen Humor drin sehen. Darum bin ich schon in vielen Aspekten extrem ernst, auch oft. Und so. Aber halt dann, dadurch gibt es halt auch wieder eine zweite Seite, auch eine Gegenseite. Eine totale Selbstironie, eben Joke, wie ein Witz. Also eigentlich, ich will gar nicht erwachsen sein. Ich will mich nicht beteiligen an dieser erwachsenen Welt.
Bei seinen Auftritten beschert Joe Klanz seinem Publikum eine Mischung aus Schönheit und Rohheit. Manchmal ist er verstörend brachial, dann wieder kindlich verspielt. Und immer steckt in allem eine ungemeine Energie und Radikalität. Regisseur Marcel Derek Ramsay nähert sich Jokes anarcho-improvisierter Performance-Kunst inhaltlich wie formal. Dank der eigenwilligen und experimentellen Filmsprache vermag es «My Life is a Gunshot» sowohl Abgründe wie auch Menschlichkeit, Hardcore wie Sensibilität des Joke-Clans zu vermitteln, wobei der Film selber zum experimentellen Kunstwerk wird.
«My Life is a Gunshot», der experimentelle Dokumentarfilm von Regisseur Marcel Derek Ramsay, wird am Donnerstag, 12. Dezember, im Kino Rex gezeigt, und zwar in Anwesenheit des Porträtierten und des Regisseurs. Alle weiteren Infos sowie den Trailer zum Film gibt's auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, den 4. Dezember. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann schauen wir unter anderem zurück auf das Jahr 1989 und die Initiative für eine Schweiz ohne Armee. Beigetragen zu dieser Sendung haben Gisela Freutz und das Radio Korax in Halle. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei gewesen. Habt einen guten Tag. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.